Ja, jetzt mal nicht aus dem Off gesprochen. Also wenn wir das nächstes Jahr wiederholen, dann werde ich die Regeln ändern und dann wird eine Jury sein, die bestimmt, welche Verse genommen werden und welche nicht genommen werden dürfen. Also der Vers aus 1. Mose 9, der ist verboten. Also es ist in eurem Eigeninteresse. Ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, dass die Kommentare immer ziemlich dünn werden bei den schwierigen Fragen und so. Und bei dieser Stelle werden sie garantiert sehr wortkarg sein. Das kann ich euch versprechen. Und dann kann man ja auch nicht viel dazu sagen. Ja, wir sind jetzt in der Serie mit einem Vers von Esther. Und Esther Carlino hat den Vers eingereicht, wenn man so will, ja, hat einfach den Vers gegeben aus Jesaja 58, 11. Immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist natürlich ein bombastischer Spruch für eine Sommerserie, oder? Also wer liebt nicht Garten und Wasser und alles? Super Vers. Aber bevor ich dann Esther interviewen möchte, werde ich noch den Zusammenhang lesen, damit wir den Zusammenhang haben. Der Zusammenhang ist nicht in allen Stellen ganz so blumig. Da heißt es in Jesaja 58, 11, Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denn denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in den Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen und nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung, nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen, die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Und dann kommt der Vers, der unser ist, von heute, immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem im Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und Volk, das die Ruinen wieder bewohnbar macht. Das Soweit der Kontext um den Vers. Und jetzt, Esther, möchte ich dich bitten, dass du vorkommst und wir so miteinander mal darüber reden, wieso du gerade diesen Vers ausgesucht hast. Ich nehme nur Platz da. Ich tue wieder Wasser einschenken. Der René sagt, das gehöre zum Ritual. Ja, das ist richtig. Das symbolisiert natürlich einen guten Gastgeber. Und letztes Mal sollte ich gesagt haben, dass das irgendwie Antibiotika versucht ist und so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, oder? Das ist Quellwasser, auch wenn Hahnenwasser steht. Ja, Esther, also mit einem Schluck Wasser. Und das ist ja auch ein Vers, wo es ums Wasser geht. Ja, mach nur. Oh ja, Entschuldigung, ja, sehr schön. Ja, das.
Ich bediene mich selber.
Also eben, ich wäre nicht SRF-tauglich und so für Interviews.
Ich ja. Nicht.
Nein, wie bist du drauf gekommen, den Vers in die Box zu fallen? Jetzt gerade der Vers.
Also, wo ich den Vers, ich mag mich nicht erinnern, wenn ich ihn das erste Mal gelesen habe, den Vers, aber ich finde den schön. Also, die Vorstellung, dass wir sind wie in einem wohlbewässerten Garten. Das finde ich noch nice, ja.
Ja. Ja, ich auch. Genau, das ist ein super Vers, finde ich. Aber hast du ein spezielles Erlebnis gemacht mit dem Vers?
Also was sicher auch noch dahinter ist, ist, dass, als ich ganz jung war, ich glaube, ich bin etwa 17, hat mir das erste Mal ein Pastor den Vers zugesprochen. Und das ist mir immer geblieben. Auch weil er auch den Kontext gelesen hat. Und seitdem komme ich da hin und wieder zugesprochen über. Und eins von den letzten Mal bist es du gewesen, wo mir das oder wo uns das zugesprochen hat, wo wir da aufgenommen worden sind. Ich meinte, kommt mir ja immer einen Bibelvers über und bei mir ist das der Vers gewesen. Genau. Und was ich so erlebt habe mit dem Vers. Also was mir so spontan in den Sinn kommt, ist, ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ich will das ja sein, so ein bewässerter, das klingt super, aber wie ist denn das, also, da gibt es, glaube ich, Bedingungen dafür. Ja, und wie kann ich denn das so, wie kann ich das erleben mit diesen Bedingungen und so? Und etwas, was mir spontan in den Sinn kommt, ist, kürzlich hat mir jemand etwas erzählt, ganz wertneutral erzählt. Etwas, wo ich aber dann mega darauf reagiert habe. Ah, oh, die kann ja schon so reden und die kann ja schon so die Haltung haben. Und im Nachhinein habe ich müssen merken, hey, das ist jetzt weder positiv noch nützlich noch irgendetwas gewesen. Einfach, es hat weder mir gut getan, noch hat es irgendjemand ermutigt. Einfach völlig nichts gebracht. Einfach, ja. Und im Guten habe ich es letzte Woche erlebt, als ich an der Konferenz war in Berlin von Campus für Christus, wo ich arbeite, haben wir eine europaweite Konferenz gehabt. Die ist am Freitagmorgen zu Ende gegangen, wir sind heimgeflogen. Und als ich dann daheim war am Abend, habe ich noch rasch auf dieser Konferenz-App nochmal etwas nachgelesen und gesehen dort einen Aufruf vom bulgarischen Team, die auch heimfliegen wollten. Und sie sind gestrandet in Berlin, der Flug ist gestrichen worden, sie haben sich mega Sorgen gemacht, dass sie, ja, wie sie sollen umgehen mit der Situation, sie haben kein Geld und haben einfach nach Hilfe geschrien. Und ich so dachte, ja, ich will ihnen helfen, aber ich kann gar nicht. Ich bin jetzt daheim und ich kann ja nicht irgendwie 10 Leute ein Hotel zahlen für, wir wissen nicht wie lange. Und Hilfe, was kann ich machen? Und dann habe ich gebetet, Herr, aber irgendjemand muss doch denen helfen. Und dann sind mir Zindels in den Sinn gekommen. Ihr kennt sie ja, Gabriela und Andreas Zindel. Ich habe gewusst, die sind noch in Berlin und die sind jetzt noch in diesem Hotel. Und vielleicht haben sie irgendeine Idee, dann habe ich ihnen das geschickt. Und dann haben sie auch nicht helfen, haben sie aber am Konferenzdirektor weitergeschickt und der hat dann gewusst, wer der Krisenmanager ist und hat es dann dem stecken und dann ist die Hilfe ins Laufen gekommen. Also für mich denkt, oh, danke Jesus. einfach ein paar Rädchen ineinander rein, die einfach das machen, was ihnen möglich ist, damit den Leuten geholfen wird.
Es können ja auch Leute für andere so ein bewässerter Garten sein. Ja? Was denkst du, oder was ist für dich, was macht Leute aus, die so bewässerter Garten sind? Oder so einen bewässerten Garten gleichen?
Puh. Also wenn ich jetzt an einen bewässerten Garten denke, dann ist das ja ein Garten, den man gerne sieht, oder? Also man schaut da her und es hat vielleicht blühende Sträucher dort oder so. Es ist etwas, wo angenehm ist zum Anschauen. Und ich glaube, vielleicht ist es mit uns Christen auch so, dass das Menschen sind, die wir gerne begegnen, die etwas haben, wo uns inspiriert oder wo wir das Gefühl haben, wow, da kann ich... Ah ja, genau, da kann ich wie Jesus ein bisschen begegnen, wenn ich diesen Menschen begegne. Vielleicht so?
Ja, ich habe mir natürlich, als ich euch den Vers zugesprochen habe, die gekommen sind, auch inspirieren und so. Das ist wie immer ein bisschen eine Mischung. Inspiration vom Geist selber, was man so spürt und so. Ich habe natürlich schon ein bisschen gespürt, dass ihr auch so ein bisschen Leute sind, die sind wie ein bewässerter Garten und habe mir auch gewünscht, dass ihr das für uns seid. Oder? Darum habe ich euch den Vers gegeben. Ja. Etwas anderes, was mir ein bisschen aufgefallen ist, und das, wir haben das Interview ein bisschen vorbesprochen. Also nur, dass ich ein bisschen Ahnung habe, nicht, dass ich völlig etwas anderes dem vorbereite, als was das mit dem Vers verbindet. Oder? Haben wir ein bisschen miteinander geredet und darum haben wir auch den Kontext zuerst gelesen schon mal. Gibt es für dich eine Verbindung zu dieser Tätigkeit von diesem Vers, die du bei Campus machst?
Ja, das gibt's voll. Und zwar auch mit euch zusammen, mit dieser Gemeinde. Und zwar, wo wir ganz neu da waren, der André und ich, habe ich relativ gleich das Gefühl gehabt, ich möchte gerne einen Glaubenskurs da leiten. Ich habe das wie ins Herz bekommen. Und vielleicht war es der Heilige Geist, der ja, wo mir das aufs Herz geleitet hat. Weil ich das Gefühl habe, da gibt es Wahrheiten, wo da noch mehr Platz dürfen überkommen in dieser Gemeinde. Und dann habe ich verschiedene Kurse ja angeschaut, wo es vielleicht könnten werden, bin dann bei Freedom in Christ hängen geblieben. Und dann haben wir ja den da dürfen viermal durchführen, was mich sehr gefreut hat, weil das genau für mich das ist, oder? Von falschem Joch befreien, Wahrheiten von Jesus einander weitergeben und so in die Freiheit führen einander. Und das haben wir dort ein Stück weit dürfen leben. Und beim einen Mal, wo wir den Kurs geleitet haben miteinander, ist ja dann ein Mitarbeiter von Campus Teilnehmer gsi und ist dabei gsi und hat das Gefühl gehabt, ich könnte vielleicht zu dem Laden passen, hat mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das für mich zu bewegen und auch darüber zu beten, ob das eine Arbeit wäre für mich bei Campus für Christus. Und und ich habe dann das zu mir genommen, habe darüber gebetet und habe mich dann beworben. Und später ist das dann tatsächlich meine Stelle geworden, wo ich jetzt seit über einem Jahr angestellt bin, im Bereich Lieben, Scheitern, Leben, Angebot für geschiedene Menschen.
Ja, so hat der Vers doch noch begleitet dich irgendwie, oder? Hast du noch etwas wollen sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Also.
Nein, es kommt mir nicht in den Sinn. Es ist wirklich das, was ich auf dem Herz habe, ein Vers, der mega schön ist, oder? Mega anspricht. Ich glaube, uns alle anspricht, das wollen wir doch alle sein, so ein wohlbewässerter Garten, wo man gerne daran herschaut, wo aber einen Kontext hat, was wert ist, dass wir ihn anschauen.
Genau, das wollen wir jetzt machen. Ich danke dir, Esther. Das Mikrofon kannst du mir geben. Das Mal bin ich jetzt aufmerksamer. Und dann... Genau. Ja. So. Ja, genau. So. Jetzt muss ich schauen. Ja, ist gut. Ja, es ist wirklich ein toller Vers. Ein Vers, der einem anspricht. Gott lässt dem Volk sagen, dass sie sein können wie ein bewässerter Garten. Ein bewässerter Garten, das bedeutet fruchtbare Erde. Es wachsen lauter gute Früchte. Blumen erfreuen mit ihrem Duft. Es blüht und gedeiht alles so wunderbar und herrlich. Insekten finden Nahrung. Die Bäume spenden Schatten. Die Vögel zwitschern. Und ich finde es immer wieder so genial, wenn man im Hochsommer spazieren geht und man kommt vom Feld, wo die pralle Sonne ist, in den Wald und dann fängt es plötzlich an zu zwitschern, weil im Wald ist es kühler und es hat Schatten und so. Und so stelle ich mir das auch vor in einem Garten, da wimmelt und blüht es. Es ist wunderbar. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil davon. Dürres Land. Und davon gab es ja und gibt es in Israel genug. Dürres Land, Wüste, staubtrocken. Es gibt keinen Schatten, die Sonne sticht erbarmungslos. Alles verdorrt, es wächst nichts und was wächst, ist Unkraut. Wenn es regnet, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen, es fließt einfach ab. Die bestimmende Farbe ist braun. Braun. Als ich in Kalifornien war, vor einigen Jahren, da herrscht ja großer Wassermangel. Und das Umland zum Beispiel von San Francisco, es war alles einfach dürr. Es hat noch ein bisschen speziell ausgeschaut und so, aber wenn man es betrachtet, war alles dürr. Dürres Gras, alles Strohfarben. Eine Farbe, strohgelb, dürr. Und in dürrem Land, da zwitschern keine Vögel. Das sind die beiden Bilder, die Menschen vor Augen hatten, denen Jesaja das Bild des Gartens vor Augen gemalt hatte. Sie wussten genau, wie ein Garten aussieht und wie eine Wüste aussieht. Sie wussten genau, wie es ist, in einem Garten zu leben oder in der Wüste überleben zu müssen. Und sie wussten auch, wie es ist, mit Menschen zusammenzuleben, die einem bewässerten Garten gleichen oder dürrem Land. Und diese beiden Arten von Menschen, die gibt es ja heute noch. Es gibt Menschen, die sind wie ein bewässerter Garten. Die haben einfach eine wohltuende Ausstrahlung. Man fühlt sich wohl in ihrer Gegenwart. Sie verbreiten einen Wohlgeruch. Sie handeln wie reife Menschen. Man freut sich an dem, was sie tun. Es wachsen Früchte des Geistes wie Liebe und Geduld und Sanftmut. Sie sind offen für Korrektur. Wenn man sie anspricht, dann hören sie zu, überlegen sich das, nehmen sich das zu Herzen. Man kann mit ihnen erfrischende Gespräche führen und sie sind offen für alles. Wir alle kennen doch solche Menschen. Wir alle kennen Menschen, die sind wie ein bewässerter Garten und wir kennen aber auch Menschen, die sind wie dürres Land. Sie wirken ausgetrocknet und irgendwie ausgezehrt. Freundliche Worte, Feedback, das perlt ab, so wie das Wasser in der Wüste. Sie sind permanent am Jammern und sie kriegen nie genug. Es wachsen keine guten Früchte, sondern Wurzeln der Bitterkeit in ihrem Leben. Sie sind getrieben von Missgunst und alle guten Ansätze versanden mit der Zeit. Ihr kennt alle solche Leute. Manchmal hat man sie mit diesen Menschen zu tun. Ich hatte ja mit einem Exemplar von dieser Gattung zu tun, über längeren Zeitraum, als wir hier umgebaut haben. Er hatte eine gelbe Jacke an und kam praktisch phasenweise jeden Tag. Und er hat auf mich genauso einen Eindruck gemacht. Einfach ein Mensch, der einem auszehrt und selbst ausgezehrt ist, wo man nur Bitterkeit merkt, wenn er zu reden beginnt und was auch immer man ihm zu bieten hat, es ist nie genug und immer am Jammern. Solche Menschen gibt es und sie gleichen ausgetrocknetem, dürren Land. Und solche Menschen meidet man. Denen geht man aus dem Weg. Das braucht man nicht. Und so musste ich auch dieser Person sagen, ich kann dir nicht helfen, du willst dir nicht helfen lassen und ich habe genug. Ich brauche das nicht mehr. Das färbt mit der Zeit auf mich ab und das möchte ich nicht. Also man geht solchen Menschen aus dem Weg oder sperrt sie irgendwie aus dem eigenen Land aus. Weil wir brauchen solche Menschen eigentlich nicht. Was wir brauchen, was wir für unsere Beziehungen, für unsere Familien, für unser Umfeld, für unser Land brauchen und wünschen, sind doch Menschen, die sind wie ein bewässerter Garten. Menschen, die sind wie ein bewässerter Garten. Und das ist auch Gottes Wunsch für diese Welt. Denn es hat ja alles in einem bewässerten Garten begonnen. Die Geschichte von uns Menschen hat in einem grünen und blühenden Garten begonnen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Alles hat in einem Garten begonnen. Und im Paradies, da blüht es, da gedeihten die guten Dinge. Lebensspendende Flüsse haben das Paradies durchzogen. Und Gott und Mensch haben in Harmonie gelebt. Der Ursprung unserer Welt ist ein Garten, ein bewässerter Garten. Und Gott möchte, dass die Welt wieder mehr einem solchen Garten gleichen soll. Und darum hat er seinen Sohn gesandt. Bis zu seinem Kommen ist die Welt immer mehr zu dürrer Wüste verkommen. Aber Gott hat mit Jesus die Welt mit sich selbst versöhnt, damit sie wieder mehr einem bewässerten Garten gleichen soll. Und das tut sie, wenn Menschen die Vergebung von Jesus annehmen und sich vom Heiligen Geist in einen bewässerten Garten verwandeln lassen. Und das ist etwas, das Freude macht. Und das ist eigentlich meine Motivation, ein bewässerter Garten zu sein. Weil es einfach Freude macht. Es macht Freude, sich in einem bewässerten Garten verwandeln zu lassen. Denn wer will schon dürrem Land gleichen? Er will doch niemand. Das macht doch keine Freude. Ein egoistischer, missgünstiger, verbitterter Mensch zu sein, das ist doch keine Motivation, so etwas. Das macht doch keinen Spaß. Aber es macht doch Freude, einem bewässerten Garten zu gleichen. Das macht mir Freude, das macht meinen Mitmenschen Freude und es macht Gott Freude. Und darum lohnt es sich, dafür etwas zu tun. Denn es ist halt leider so, dass man etwas investieren muss, wenn ein Garten schön aussehen soll und wenn ein Garten schön bleiben soll. Das wissen alle Hobbygärtner. Das ist einfach so. Wenn wir einem bewässerten Garten gleichen möchten, dann braucht das Pflege. Und wie diese Pflege aussieht, das hat eben Jesaja dem Volk verkündet in den Versen vor dem Vers, den Esther uns ausgesucht hat. Und dort, wenn man den Text anschaut, den lese ich euch jetzt nicht nochmal vor, da geht es um das Fasten und es geht um soziale Gerechtigkeit. Das sind eigentlich die zwei Themen, die in diesen Versen vorkommen. Beim Fasten geht es ja im Kern um die Beziehung mit Gott. Und bei sozialer Gerechtigkeit geht es um die Beziehung mit den Mitmenschen. Und beides war zur Zeit von Jesaja gestört. Das Fasten war zu einer Show verkommen. Und das Volk hatte nicht nach Gottes Willen gefragt. Und im Volk wurden Menschen unterdrückt und ausgenutzt, im Stich gelassen. Und darum glich das Volk nicht einem bewässerten Garten, sondern dürrem Land und Wüste. Und dieser Zustand, das war die Folge von gestörten Beziehungen. Gestörte Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen untereinander. Und genau das ist ja auch im Paradies geschehen. Die Beziehung von Gott und Mensch ist zerbrochen, weil der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Und die Beziehung zwischen Adam und Eva und zwischen den Menschen ist kaputt gegangen, weil sie aneinander schuldig geworden waren. Und danach mussten sie den Garten Eden verlassen. Und wo sind sie gelandet? In dürrem Land. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst Erde werden. Also, sie mussten den Garten verlassen, den bewässerten Garten. Und gelandet sind sie in dürrem Land und mussten sich mit dürrem Land abmühen, wo nur Disteln und Dornen gewachsen sind. Aber Gott wollte nicht, dass das so weitergeht. Er suchte einen Weg, wie das Leben der Menschen wieder mehr einem bewässerten Garten gleichen kann. Darum erwählte er sich ein Volk, an dem sichtbar werden könnte, wie es ist, wenn Menschen zusammenleben, die wie ein bewässerter Garten sind. Und diese Vorbildrolle konnte das Volk nicht ausführen. Darum hat Gott seinen Sohn gesandt und einen Neustart gemacht. Und nun haben wir die Rolle, die Vorbildrolle, der mit unserem Zusammenleben zu zeigen, wie es ist, wenn Menschen wie ein bewässerter Garten ist. Und wenn wir diese Rolle ausfüllen wollen, wenn das geschehen soll, dann müssen wir in einer bereinigten Beziehung mit Gott leben und in bereinigten Beziehungen miteinander. Denn der Vers, der hat ja eine Bedingung. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen, ihr werdet sein wie ein bewässerter Garten. Das ist die Vorbedingung. Und die hat damit zu tun, eine bereinigte Beziehung mit Gott zu haben und in einer bereinigten Beziehung mit seinen Mitmenschen zu leben. Und wenn man eine bereinigte Beziehung mit Gott haben möchte, muss man aus der Vergebung leben. Dann muss man im Gebet und in der Stille die Gegenwart Gottes suchen. Das Wort Gottes muss bestimmend sein im eigenen Leben. Man muss nach dem Willen Gottes fragen, so wie er es dem Volk auch gesagt hat. Jesus den ersten Platz im Leben geben, sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Und das sind eigentlich die Basics des Glaubens, oder? Das ist das Basic, was Christsein ausmacht. Und wenn man in so einer Beziehung lebt mit Gott, dann wird man automatisch verändert. Das Denken, das Handeln, das Reden und der Charakter wird verändert. Er wird sich verändert, man wird verwandelt. Der Geist wird mich immer mehr in das Bild von Jesus verwandeln. Und wenn man in das Bild von Jesus verwandelt wird, dann wird man zu einem Menschen, der ist wie ein bewässerter Garten. Das geschieht automatisch, wenn man so will. Das ist die Folge davon. Aber es geschieht nicht von heute auf morgen. So wie in einem bewässerten Garten Dinge auch wachsen müssen, so ist das auch ein Prozess. Und der hat damit zu tun, ob man in bereinigter Beziehung mit Gott lebt und mit seinen Mitmenschen. Und wie das praktisch aussehen könnte, das hat Jesaja dem Volk auch geschrieben. Da ist es sehr praktisch geworden, das lese ich uns jetzt vor. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch die Hungernden an und gebt ihnen zu essen und versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Das zentrale Thema, wenn man das sich anschaut, von diesen Versen, das hat beides etwas damit zu tun, Menschen frei zu lassen. Menschen in die Freiheit zu führen, das ist eigentlich das Thema. Das zentrale Thema ist, Menschen frei zu lassen. Und das kann auf zwei Ebenen geschehen in diesem Text. auf der praktisch-materiellen Ebene und auf der seelisch-geistlichen Ebene. Auf der praktischen Ebene, da ist das einfacher zu erkennen, da geht es darum, Menschen in die Freiheit zu führen. In die Freiheit aus der Not, aus Armut, aus Obdachlosigkeit und aus Ausbeutung. Und Ausbeutung kann ja verschieden aussehen. Es gibt materielle Ausbeutung, von der hier vor allem gesprochen wird. Und da ist es relativ einfach, praktisch sich zu engagieren. Und es gibt seelische Ausbeutung. Es gibt ja Menschen, die beuten andere seelisch aus. Und das ist manchmal ganz perfid, oder? Ich kann mich da an ein Beispiel erinnern von einer psychisch kranken Frau, die bei Leuten jahrelang, 20 Jahre bei Leuten waren. Und irgendwo, diese Leute konnten mit der Zeit nicht mehr, oder? Die hat das nicht gemerkt, natürlich. Und dann musste der Pastor dort vor Ort der Frau verbieten, dort vorbeizugehen, um diese Personen, die sie betreut hatten, einfach zu schützen. Sie wurden seelisch ausgebeutet und sie mussten befreit werden. Manchmal sieht das ganz, ist das eigentlich brutal, oder? Und so. Es gibt verschiedene Arten, Menschen freizulassen. Menschen aus der Gefangenheit zu entlassen, das kann auch sein, indem man nicht verächtlich auf sie hinabschaut, so wie es gesagt ist, oder schlecht über sie redet. Weil das ist ja auch etwas, wo man Menschen gefangen hält, und einfach so sie, über sie herziehen kann als Gefangene. Das ist so die praktische Seite. Und es gibt natürlich eine geistlich-seelische Seite. Und das bedeutet freilassen, vergeben. Vergebung heißt ja, Menschen loszulassen. Loszulassen, selber frei zu werden, andere Menschen freilassen. Sie freizulassen von meinem Ärger, ich lasse meinen Ärger los, meine Wut, meine Rachegedanken, meine Gunst, Missgunst, das lasse ich einfach los. Und ich verzichte, wenn ich vergebe, auf meinen Anspruch auf Vergeltung, auf Rache, auf Wiedergutmachung, auf Bestrafung. Und das ist etwas, das befreit. Menschen freilassen, loslassen. Menschen vergeben hat natürlich auch damit zu tun, sie freizulassen von meinen Erwartungen, die ich an sie habe, von meinen Ansprüchen, wie sie sein sollten und von meinen Vorstellungen, was sie mir sein sollten. Menschen zu vergeben heißt bereit sein, loszulassen. Und wenn man bereit ist, loszulassen, das ist befreiend. Das ist befreiend. Und es entsteht eine Atmosphäre der Entspannung, wie sie in einem bewässerten Garten eben vorzufinden ist. Es gibt Entspannung, Entkrampfung und es ist nicht mehr so, dass man gefangen ist von den Dingen, die einem umtreiben, was früher war und so weiter, sondern man kann frei sein. Aber nicht alle Menschen möchten das. Es gibt Menschen, die wollen andere nicht freigeben. Sie halten sie lieber gefangen und zerren sie dann wieder innerlich vor Gericht, um ihnen Vorwürfe zu machen, um ihnen ihre Bosheit vorzuwerfen oder sie verantwortlich zu machen für das, was schief geht im eigenen Leben. Sie halten sie gefangen, zehren sie innerlich vor Gericht oder vielleicht öffentlich und ziehen über sie her, reden abschätzig über sie und so weiter. Und das hat zur Folge, wenn man das kultiviert, dass man immer mehr einem Garten gleicht, der verdorrt. Der so langsam, aber sicher verdorrt und das Einzige, was blüht, ist Bitterkeit. Aber Gottes Vision ist etwas anderes für unser Leben. Er hat ja seinen Sohn gesandt für einen Neustart, dass unser Leben, wir, einem blühenden Garten gleichen können. Und das ist doch das Geniale, dass wir kein dürres Land sein müssen, sondern ein bewässerter Garten. Das ist etwas, das aus der Vergebung kommt. Aus der Vergebung, wenn man selbst aus der Vergebung lebt und wenn man Vergebung anderen zuspricht und dann einfach unbelastet ist und fröhlich und frei, hoffnungsvoll in die Zukunft geht. Und das ist etwas möglich, ist möglich, wenn man Jesus als Retter angenommen hat. Und wenn man den Heiligen Geist an sich wirken lässt, dass man immer mehr einem bewässerten Garten gleicht. Und ich freue mich, dass ich mit euch unterwegs sein darf auf diesem Weg und dabei erleben darf, wie Leute in meinem Umfeld wie ein bewässerter Garten sind. Und es ist natürlich auch mein Wunsch, dass ich ein bewässerter Garten für andere sein kann. Und das Übungsfeld dafür ist groß. In der Gemeinde und im Alltag. Und ich möchte beten, dass wir in diesem Übungsfeld wachsen dürfen und dass wir einem bewässerten Garten gleichen dürfen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast von allen Sachen, die uns zu dürrem Land machen wollen. Ich danke dir, dass durch Vergebung und die Geist wir dürfen Menschen werden, die sind wie ein bewässerter Garten. Ich danke dir für alle Entlastung, für alle Freiheit, für alle Gelassenheit, die wir dürfen haben. Und ich bitte dich einfach, dass du an uns wirkst und dass wir können für unser Umfeld ein Wohlgeruch und eine Wohltat sein. Amen.